Hallo zusammen, wir sind wieder da. Yay! Bevor es losgeht, eine kleine Ankündigung. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es eine neue Rubrik bei uns geben wird. Also eine neue Rubrik, eine neue quasi Folgenart. Keine Ahnung, wie man das nennt. Und zwar werden Nils und ich uns abwechselnd Hausaufgaben aufgeben, indem wir dem anderen einen Film vorschreiben, den er gucken muss. Bei dem wir wissen, dass er den sonst nie gucken würde, der uns selber aber viel bedeutet. Es wird also Tränen geben. Darauf kann man sich einlassen. Und die schlechte Nachricht ist, es wird mehr Lindy geben. Das ist natürlich vor allem für mich eine schlechte Nachricht. Und zwar wird jetzt die neue Reihenfolge sein. Es wird eine Folge mit Gast geben, da kommt auch heute gleich eine. Dann wird es Lindy geben, dann wird es wieder eine Folge mit Gast geben. Dann wird es Hausaufgabenfolge geben, wo wir uns einen Film aufgeben. Dann wird es wieder eine Folge mit Gast geben, wieder Lindy, Gast, Hausaufgabe, Gast, Lindy, Gast, Hausaufgabe, Gast. Ihr merkt, immer jede zweite Folge wird ein Gast da sein und dazwischen machen jetzt und ich alleine abwechselnd Lindy und Hausaufgabe. Das machen wir deswegen, weil es doch echt richtig kompliziert wurde, jede Woche eine Folge mit einem Gast logistisch hinzukriegen, dass wir alle zusammen an einem Ort sind und euch jede Woche eine Folge geben können. Das endete darin, dass ich darum gebeten habe, dass wir 2 Monate Pause machen, damit wir alle mal wieder ein bisschen runterkommen. Und deswegen, ja, aber wir wollen trotzdem weiter unbedingt wöchentlich für euch da bleiben und da ihr sehr großen Spaß daran habt, auch Nils und mir beim Schimpfen zuzuhören und da werden wir uns bestimmt auch mal einen Gast einladen, wenn es sich ergibt, wird das auf jeden Fall sehr lustig sein. Da werden wir ein paar Genres dem anderen erschließen, von denen er gar nicht wusste, wie sehr er sie gehasst hat. So, aber bevor ich jetzt noch lange weiter drum rumrede, für euch ist die wichtige Info, es gibt jetzt Lindy alle 4 Wochen anstatt alle 5 Wochen und der Rest bleibt quasi gleich. Viel Spaß bei der Folge.
Zuhörer. Es ist wieder soweit. Euer absoluter Lieblingspodcast läuft und trotzdem hört ihr BIMAF. auch heute wollen wir wieder über einen tollen Film reden und wir haben noch einen viel fantastischeren Gast. Jetzt sagt ihr die ganze Zeit, warum sagt ihr die ganze Zeit wir? Ist das jetzt Majestatis, Pluralis Majestatis?
Und
nein,
die
natürlich
Antwort
nicht.
Ist ja.
Nein, ja, auch ein bisschen vielleicht, aber auch weil ich diesen Podcast natürlich niemals alleine stemmen könnte, sondern dafür die charmanteste, bestaussehendste, bestredende und netteste Frau des Universums an meiner Seite brauche und Gott sei Dank habe, Maria Lorenz. Hallo Maria.
Hi.
Hi. Schön, dass du auch heute wieder den Weg in dein eigenes Studio gefunden hast.
Ich habe rüber vom Wohnzimmer auf der Couch hierher den Weg gefunden. Und heute gibt es wieder ganz aufregend quasi 2 Filme zum Preis von einem.
Genau, denn wir haben heute eine Filmemacherin zu Gast, über deren Besuch ich mich extrem freue, denn wir haben auch eine Art gemeinsame Vergangenheit.
Das stimmt,
zumindest, aber hallo.
Quasi teilweise. Und sie hat einen neuen Film, über den wir auch reden wollen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen, die großartige Regisseurin Doris Dörri. Hallo Doris.
Hallo, hallo. Es freut mich sehr, hier bei euch zu sein.
Ich bin auch, also dein Verleih hat uns ja gesagt, Doris Dörri hat einen neuen Film, möchtet ihr den sehen und könntet ihr euch vorstellen, dass Doris zu BIMAF kommt. Und da habe ich mich so gefreut, weil ich habe ja quasi unter deinen Flügeln laufen gelernt.
Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe auch sofort geschrien, ja, da will ich hin, da will ich hin. Einfach, um dich wiederzusehen, nach, wie wir gerade ausgerechnet haben, 15 Jahren.
Genau, 15 Jahre ist das her. Denn ich war ja damals Student an der HFF in München, an der Filmhochschule, wo du seit einiger Zeit schon eine Professur hast.
Ziemlich langer Zeit. Inzwischen, oh mein Gott, Moment, 98?
Ah ja. Also hast du mit 12 deine Professur da bekommen.
Danke, ich war 13.
12, ein Dreiviertel.
Und ich glaube, bei dir, ich war immer nicht so ganz sicher, wie dein Lehrstuhl heißt, aber das ist Creative Writing, ne? Oder?
Genau.
Genau, ja, genau. Und da kann ich mich zum Beispiel an ein paar Sachen erinnern. Im Studium, sehr gefürchtet von allen Studenten, wenn du morgens reinkommst und erstmal die Eieruhr auf den Tisch gestellt hast.
Das mache ich immer noch.
Ja. Ist auch immer noch so gefürchtet?
Das weiß ich nicht. Inzwischen hat sie eine Form eines Kätzchens angenommen, diese Eieruhr. Deshalb ist sie lange nicht mehr so bedrohlich. Ein hübsches Kätzchen. Aber das ist wirklich für mich selber auch immer noch die Methode, um immer schreiben zu können. Das sind diese 10 Minuten mit der Eieruhr. Dann ist es nicht so schlimm, weil man weiß, es sind nur 10 Minuten. Ja. Schafft man.
Ja, es ist ja eine Art Schreibjogging, Schreibfitness, genau, sozusagen. Genau.
Erzähl mal kurz, was passiert denn mit der Eieruhr?
Ja, du musst dir erstmal nur vornehmen, 10 Minuten zu schreiben. Nicht mehr. Brauchst nicht mehr als 10 Minuten am Tag.
Bis sie klingelt.
Bis sie klingelt, genau. Mhm. Und dann schreibst du am Stück, egal wie, du schreibst einfach weiter, weiter, weiter. Darfst nicht aufhören, darfst nicht am Stift kauen oder am Laptop kauen. Du musst einfach weiter schreiben. Und dann hast du 10 Minuten schon geschafft und dann passiert fast immer ein Wunder. Ich weiß nicht, ob es bei dir passiert ist, lese ich aber sehr, dass du dann gerne weiterschreibst. Wenn du dich erstmal überwunden hast, überhaupt zu schreiben, dann geht's auch irgendwie wieder weiter. Und
fake
wenn
it
nicht,
till
dann
you
hast
make
du wenigstens diese, genau, wenigstens diese 10 Minuten
cool
gemacht.
Cool, cool.
Das war, wenn das morgens in der ersten Stunde war, war das tatsächlich irgendwie gefürchtet. Aber ich fand's auch interessant. Also mir hat's auch was gebracht tatsächlich im Nachhinein.
Da bin ich jetzt sehr froh.
Ich mach das heute nicht mehr, aber da ich ja heute tatsächlich hauptsächlich schreibe, hat das schon irgendwie dazu geführt, dass ich das bewusster mache oder irgendwie auf so eine gewisse Art.
Also da bin ich jetzt sehr, sehr froh.
Ja, du machst ja auf jeden Fall immer, dass du dich quasi so hinsetzt und einfach loslegst erstmal, genau, egal ob du.
Siehst du, das ist die verborgene Eieruhr. Du hast die Eieruhr einfach in dich selbst integriert. Das ist natürlich die hohe Kunst.
Wenn er dann klingelt, jetzt verstehe ich das endlich. Ja,
dass ich am Schluss immer Ring, Ring sage, wenn ich einen Text fertig bin.
Ah, siehst du, das ist die integrierte Eieruhr.
Und ich habe jetzt deinen neuen Film gesehen. Kirschblüten und Dämonen. Das fand ich sehr interessant. Also erstmal, du hast ja vor ein paar Jahren schon mal den Film gemacht, Kirschblüten Hanami. Mhm. Und jetzt ist Kirschblüten und Dämonen, ist das ein Sequel? Weiß ich gar nicht so genau. Irgendwie so eine, es ist eigentlich eine Weitererzählung, aber es ist kein Sequel.
Nein, man kann den Film vollkommen unabhängig vom ersten sehen. Wenn man dann unbedingt will, kann man den ersten nochmal sich anschauen und hat dann vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß. Mhm. Aber das ist nicht nötig.
Genau, das stimmt. Also er funktioniert definitiv auch ohne dass man Hanami gesehen hat. Ich habe mich vor allem erstmal quasi zum Äußeren, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Golo Euler die Hauptrolle gespielt hat, den ich damals im Studium immer in meinen Film eingesetzt habe. Damals hat er noch an der Everding studiert, ja, und ich habe immer gesagt, der wird mal ein Großer.
Ich hab den immer du, in meinen und recht Film hattest gepackt, du.
Weil ich den ganz toll finde.
Der ist fantastisch.
Auch schon immer fun.
Ja. Jetzt war es halt so, das ist ja nicht nur im Film so, sondern auch im Leben oft mal so, wenn etwas nicht klappt, dann passiert was anderes und es ist dann wunderbar und neu und überraschend. Diese ganze Familie aus dem ersten Teil, alle Schauspieler haben innerhalb von kürzester Zeit zugesagt, außer ausgerechnet der Sohn, um den es geht, Maximilian Brückner, weil der 6 Monate lang in einer Serie in Lappland festsaß und nicht rauskam. Na. Und ich konnte jetzt die anderen auch nicht verschieben, das ging alles nicht und habe deshalb Golo Euler gefunden. Ja. Und wir haben uns nicht nur irre gut verstanden, sondern er hat auch so eine große Durchlässigkeit und sowas ganz Feines, was ich wirklich sehr genossen habe.
Das stimmt, ich finde auch, der hat so eine, also erstmal rein äußerlich hat er wahnsinnig feine Gesichtszüge und so, aber auch in seinem Spiel und auch wie das auch schon damals, also für mich, wenn ich den in Studentenfilmen irgendwie inszeniert habe, hat der sowas, der nimmt so ganz schnell an und nimmt so ganz schnell auf und setzt das dann auf seine Art irgendwie um. Das fand ich sehr beeindruckend bei dem.
Ja.
Das ist echt ein toller Schauspieler, toller Kollege.
An der Stelle auch mal liebe Grüße an Golo, der uns auch hört.
Stimmt.
Und auch immer immer Gast sein wollte.
Ja.
Und wir überlegen uns das noch, Golo. Wir rufen dich an.
Und dann laden wir Maximilian Brückner ein.
Nein, auf jeden Fall. Er war letztens auch hier bei uns zu Gast, quasi Privatabendessen. Und wir haben ihm ja versprochen, dass wir ihn einladen.
Ja, auf jeden Fall.
Macht.
Jetzt Kirschblüten und Dämonen. Ich war erst so die ersten 10 Minuten, als ich im Film saß, etwas irritiert, weil ich konnte das nicht einordnen. Und das nervt einen ja wahnsinnig, wenn man Sachen nicht einordnen kann. Und ich sah diesen Film und habe gedacht, ist das ein Märchen oder ist das eine Fantasie oder lässt das jetzt davon ab und ist so ein Dogma-Film irgendwie, der in der bayerischen Provinz spielt. Ich konnte das nicht einordnen. Und dann nach einer Viertelstunde ungefähr ist dann das Beste passiert, was dann eigentlich immer passieren kann. Mir war es egal. ich habe dann so losgelassen von diesem Wunsch, da jetzt irgendwie das in Dinge, in irgendwas zu stecken, was ich schon kenne, sondern habe das einfach passieren lassen, was da passiert.
Aber das freut mich, dass du das so sagst, denn mich nervt es so unendlich, wenn ich immer schon weiß, wie alles so weitergeht. Und das ist halt immer mehr so, weil alles so formatiert ist und ja auch immer mehr zur Ware verkommt und das Wesen der Ware ist, dass ich sie von Weitem schon erkennen kann. Ja. Und das geht mir eben bei so vielen Filmen so, es geht mir aber auch bei immer mehr Serien so, dass ich eigentlich immer schon weiß, wie die Chose läuft.
Ja.
Und dann bin ich so enttäuscht und so angeödet. Und deshalb, genau das, was du jetzt beschreibst, da habe ich mich jetzt bemüht, doch so vieles möglich zu machen, dass ja am Anfang unklar ist oder sich das auch erstmal entwickeln muss, in welche Richtung geht es denn dann wirklich weiter. Und das hat Spaß gemacht, wirklich so verschiedene Schubladen aufzumachen.
Ja.
Und erstmal da so rumzukramen, so ja, wie unordentliche Schubladen und dann halt so gucken.
Ja, aber das hat mir so gut gefallen an dem Film, weil der hat schon so Kapitel, finde ich. Der hat so Abschnitte irgendwie, die dann auch immer ein Thema haben. Und das ist, finde ich, extrem unvorhersehbar. In welches Thema wir jetzt gehen. Also ist ja quasi ein sehr großer Block, der von Karl und seinen Problemen handelt und seiner extrem seltsame Begegnung mit Yu, die quasi die andere große wichtige Figur dieses Films ist. Und dann plötzlich geht es eine Zeit lang wirklich nur um die Familie, die natürlich auch immer eine Keimzelle von Charakteren ist irgendwie und wo ganz viel begraben liegt. Aber man wundert sich, dass Karl uns jetzt mal gerade gar nicht zu interessieren hat, sondern einfach wir diese Familienstruktur erleben können. Und dann geht's noch mal ganz, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern oder so, aber dann geht's ja noch mal ganz woanders hin. Dann gehen wir nach Japan. Und das fand ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so einen Film gesehen habe, ehrlich gesagt.
Das freut mich
so
natürlich
wild,
sehr zu hören.
Springt. Aber also ich finde das ja super, wenn man sich dann nicht an diese Erzählkonventionen hält, sondern
ich habe versucht, mich in diesen Brunnen zu stürzen. Der steht ja da vorm Haus, so ein tiefer Brunnen. Und ich habe wirklich versucht, das in diesem Schreibprozess auch zu machen, mich da reinfallen zu lassen. Und auch erstmal alles zu vergessen, was ich ständig unterrichte.
Ja.
Also wirklich nochmal so eine Wildheit mir selber zuzugestehen und aber auch den Figuren zuzugestehen und der Entwicklung dieser Geschichte zuzugestehen. Das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern es hat auch mich an Orte geführt, die dann wirklich sehr wild geworden sind, ja. Wild und tief.
Das stimmt, allerdings, das kann ich nur bestätigen. Was ich interessant fand, und da muss ich übrigens noch mit dir drüber reden, also erstmal auch vielen Dank für diese AfD-Verarschung in dem Film, die heißt ja AFP.
Bitte schön, gern geschehen.
Sollte das Alternative für Patrioten heißen? Oder?
Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was wir uns dann damals zurechtgelegt haben.
Naja.
Aber natürlich sollte das irgendwie in den Buchstaben auch eine leichte Konnotation haben.
Was ich daran so wahnsinnig gut fand, ist, es gibt so eine Szene, die spielt dann im Haus dieses Mannes, der bei der AfD ist, der Mann der Schwester von Karl. Und dann ist Karl erst bei seiner Schwester und besucht sie so in dem Haus und sie streiten, bla bla. Und dann kommt der Mann nach Hause, dieser AfD, dieser hochrangige AfD-Politiker und sagt, was willst du hier, hau ab und motzt Karl an und hat ein Fahrradhelm auf. Das hat mich so gefreut, dieses deutsche Sicherheitsdenken, das da so illustriert war, nur in so einem kleinen Accessoire. Da habe ich mich irrsinnig drüber gefreut. Das fand ich zum Beispiel so ein Detail,
Dankeschön.
Das ich mir sofort notiert habe, weil mir das so gut gefallen hat. Eine Frage noch, die mich wirklich umgetrieben hat, nachdem der Film dann vorbei war und ich da während des Abspanns saß und mich auch tatsächlich über alles gefreut habe. Es gibt auch eine Art Happy End, was mich irrsinnig freut, denn ich hasse offene Enden
ich
hasse auch doofe Enden, deswegen. Was der Film, finde ich, auch als riesengroße Frage, auch über die ganze Handlung in großen roten Lettern geschrieben hat, ist so eine Männlichkeitsfrage.
Ja.
Was ist Männlichkeit? Wer ist männlich? Wer ist nicht männlich? Das ist so interessant, dass das immer wieder Thema bei dir ist, finde ich. Also die männliche Psyche ist für dich anscheinend ein Quell nicht enden wollender, ich weiß nicht, Freude, kann man vielleicht nicht sagen, aber Inspiration
doch,
auf jeden
absolut.
Fall.
Ein Quell nicht enden wollender Freude, doch, das unterschreibe ich. Aber ich glaube, letzten Endes, wie immer, wenn man schreibt, das weißt du selbst, schreibt man über sich selber. Und es ist eigentlich mit umgekehrten Vorzeichen etwas, was mich auch selbst beschäftigt. Nämlich die Frage, wann definiere ich mich denn eigentlich wirklich als Frau? Ich wache ja nicht morgens auf und denke, ich bin eine Frau. Also wann spielt das für mich eine Rolle? Und eigentlich spielt es immer nur dann eine Rolle, wenn ich nach draußen gehe und es mir zugeschrieben wird. Ja. Also jetzt ganz einfach, wenn ich mich auf einem öffentlichen Klo entscheiden muss, gehe ich zu D oder gehe ich zu M?
Ja.
Und wie weit muss ich dann auch dieser Rolle entsprechen? Was wird mir zugeschrieben? Was kommt dann vielleicht wirklich auch aus mir selbst? Und das finde ich interessant, weil wir natürlich beide Geschlechter damit ständig operieren.
Ja.
Und da ist viel mehr Platz, glaube ich, in uns selbst, um viel mehr zu sein. Und auch dieses Fluide sind wir ja dauernd. Wir sind ja abends jemand anders als am Morgen. Und wir sind auch in unserer Geschlechteridentität ständig anders und in so einer Mischform.
Ja.
Aber wir werden doch immer enger, glaube ich, gefasst, also von außen immer enger gesehen. Und das ist etwas, was mich beschäftigt. Wie können wir Platz machen in uns selber und aber auch gesellschaftlich und überhaupt in unserer Art, uns auszudrücken? Wie können wir so unterschiedlich sein, wie wir wirklich sind?
Das ist ja im Grunde genommen auch eine Frage, die sich auch der moderne Feminismus stellt, inwiefern Geschlecht eigentlich ein soziales Konstrukt ist.
Genau.
Das bildest du in dem Film ja auch total ab, diese Frage.
Es ist auch meine Biografie, denn tatsächlich haben meine seltsam liberalen Eltern es geschafft, 4 Töchter so zu erziehen, dass uns nie so ganz klar war, dass man als Frau tatsächlich eine doch sehr limitierte Rolle nur spielen darf gesellschaftlich. Mhm. Das haben die uns nicht beigebracht. Also haben wir alle gedacht, everything goes.
Ja.
Und haben das auch ziemlich lange so durchgehalten, alle 4. Bis dann irgendwann natürlich gesellschaftliche Zwänge auch sich bemerkbar gemacht haben, besonders in dem Moment, wo wir alle Kinder gekriegt haben.
Ja.
Da ging es dann natürlich los, da haben wir uns auch alle schwer gewundert. Ah, so kompliziert ist das dann doch.
Die Frau bleibt zu Hause und...
Naja, und Arbeit und Kind und all diese doch ja immer noch nicht gelösten Probleme, mit denen waren wir plötzlich alle 4 konfrontiert. Und da ging das erst los, dass wir uns in so einer gesellschaftlichen Rolle als Frau gesehen haben. Vorher eher in einer sexuellen.
Ja, verstehe. Also das finde ich, das hat mich wirklich sehr beeindruckt an Kirschblüten und Dämonen, wie du das thematisiert hast und wie auch extrem unpeinlich und unprätentiös das irgendwie erzählt und inszeniert war. Sehr, sehr beeindruckend. Also ein toller Film, ein tolles Erlebnis.
Danke, danke. Ja, es war für mich auch wirklich nochmal was ganz Besonderes, diesen Film zu drehen. Weil es ja so frei war und weil wir uns miteinander dann auch durch diese Geschichte bewegt haben und auch selber immer gestaunt haben, was da noch so alles passiert. Es kommen Dämonen vor und Gespenster kommen vor und tote Eltern und dann geht's nach Japan und da passiert wieder was ganz anderes und so eine Achterbahnfahrt.
Aber ist ja auch, Japan ist deine große Liebe, ne?
Ach ja, Liebe und gleichzeitig aber auch immer, Hassliebe will ich nicht sagen, aber es ist auch immer wieder kompliziert.
Ja.
Weil Japan doch auch ein sehr repressives Land ist. Und ich war so oft da, ich war über 30 Mal in Japan. Ich habe immer ein anderes Japan kennengelernt und jedes Mal hadere ich aber auch anders mit dem Land. Bei Grüße aus Fukushima ganz klar, logisch, wegen der Katastrophe.
Ja.
Aber diesmal auch wieder anders. Wobei, diesmal gab es eben auch so ein ganz besonderes Glück. Das ist eine kleine Geschichte, soll ich dir erzählen?
Gerne, über
die
unbedingt.
Großartige Schauspielerin Kiki Kirin, die am Ende vorkommt. Das ist diese wirklich alte Dame des japanischen Kinos, die überraschend diese Rolle bei mir zugesagt hat, obwohl sie vorher in einem Interview gesagt hatte, dass sie jetzt auf den Tod zugeht und aufgehört hat zu essen und jetzt sterben wird.
Ja, ihr ist der Film ja auch gewidmet. Also.
Ja, denn sie ist 4 Wochen nach Drehschluss gestorben. Aber sie hat diese Rolle zugesagt, wollte die unbedingt spielen, was mich sehr gefreut hat, aber auch bestürzt hat, weil ich wusste, wie schlecht es ihr geht. Und wir haben gedreht in so einem alten Ryokan, das kommt in dem Film auch vor, in einem alten Gasthaus, altem Hotel, so einem Holzhotel, was halt irrsinnig schön ist. Und da war ich hingefahren, 2 Jahre vorher bei der Premiere von Fukushima in Tokio, und da war ich so kaputt und brauchte irgendwie mal 3 Tage Pause. Und der Regisseur Koreeda, der Regisseur von Shoplifters, fährt da immer hin, um zu schreiben. Und das wusste ich, auch dahin gefahren. Und der fährt dahin seit Jahren, weil der große Yasuhiro Ozu, der König des japanischen Kinos, da schon immer hingefahren ist mit seinen Schauspielern in den 50er Jahren.
Ja.
Gut, bin ich da hingefahren. War Mutterseelen allein im Hotel. Eine Landlady, weit über 100, so kam sie mir vor, hat mir die Tür aufgemacht. Und ich habe in diesem Zimmer von Ozu gesessen. Und vor dem Zimmer wächst dieser Busch, der auch im Film vorkommt. Hibiscus mutabilis. Der hat weiße Blüten tagsüber und nachts werden sie rosa.
Ist das habe ich mich gefragt. Gibt's denn wirklich, ist das wirklich so?
Ja, das ist wirklich dieser Busch. Und die Landlady hat mir dann erklärt, ja, der sieht genauso aus wie Osu immer. Der hat so viel Sake getrunken und morgens war er weiß und abends ist er dann rosa geworden. Was sie jetzt auch in dem Film sagt.
Genau.
Und diese Rolle hat dann Kiki Keeling gespielt.
Hey.
Und da habe ich dann angefangen, dieses Drehbuch zu schreiben in dem Zimmer. Und dann kam raus, dass Kiki Keeling 1958 genau in diesem Zimmer gesessen ist. Mit Yasujirō Ozu. Das war der Anfang ihrer Karriere.
Ach.
Ja. Und ihre erste Rolle überhaupt.
Ach, das ist der Wahnsinn.
Und wollte gern zurückgehen und zurückkommen in dieses Hotel. Diese Landlady hat die Tür aufgemacht. Diese beiden alten Damen sind sich nicht um den Hals gefallen, tut man nicht in Japan. Ja. Haben sich unendlich oft voreinander verbeugt. Und dann hat sie wirklich die letzte Einstellung ihres Lebens, als letzte Einstellung in unserem Film gespielt. Da sitzt sie am Fenster mit der Schneekugel in der Hand. Und das war die letzte Einstellung in ihrem ganzen Leben, genau da, wo sie angefangen hatte.
Ach wow, das ist ja toll.
Mm.
Richtig Gänsehaut.
Ja.
Ja.
Ich auch jedes Mal, wenn ich diese letzte Szene sehe, wo sie auch noch so ganz brüchig singt, ganz schön noch ein Lied singt. Aus einem anderen irrsinnigen Film, ich weiß nicht, wenn du ihn nicht kennst, musst du ihn unbedingt sehen. Ikiro von Kurosawa.
Ah ja, nee, den kenne ich nicht.
Oh, ein Hammerfilm.
Ja, Kurosawa muss ich ein bisschen aufholen. Ich bin jetzt gerade bei den Franzosen. Ich bin gerade sehr verliebt in die Franzosen.
Dann brauchst du noch ein bisschen Franzosen, bevor du wieder zu den alten Japanern kommen kannst.
Aber toll. Also wirklich, liebe Zuhörer, ein sehr, sehr empfehlenswerter, sehenswerter Film. Kirschblüten und Dämonen kann ich euch nur allerwärmstens ans Herz legen. Und jetzt reden wir über den Film, den wir dir geschickt haben.
Ja.
Und zwar einen Film auch von einem meiner großen Lieblingsregisseure oder Regiehelden, Robert Altman, nämlich Prêt-à-porter. Wir gucken hier bei Vima verschiedene Reihen. Wir gucken zum Beispiel alle Nicolas Cage-Filme, alle Bond-Filme, keine Ahnung, was haben wir noch, alle Rennie Harlan-Filme und unter anderem auch alle Julia Roberts-Filme. Und da fällt eben auch Prêt-à-porter rein. Deswegen konnten wir dir den zulosen sozusagen. Du hast Glück, sonst hätten wir vielleicht auch Police Academy 3 mit dir geguckt.
Auch darüber hätte ich gerne geredet. Aber Altman ist natürlich wirklich für mich ganz wunderbar, weil das immer mein großes Vorbild war. Und ich habe einen Film gemacht, der hieß Bin ich schön, wo ich Kurzgeschichten von mir selber genommen habe, die ich geschrieben hatte und zu einem großen Film zusammengewebt habe. Und das war natürlich nach dem Vorbild von Nashville, von Altman.
Ah ja.
Cool.
Ja, Altman ist toll. Ich weiß noch, mein erster Kurzfilm, den ich an der HFF gemacht habe, der 16mm Schwarz-Weiß-Film, den man im ersten Jahr machen muss, da hatte ich dann die Abnahme bei meinem Professor Grube. Er hat dann zu mir gesagt, Herr Bokeberg, Sie wollen also als ersten Film einen Ensemble-Film machen, weil ich so wahnsinnig viele Sprechrollen in dem Drehbuch hatte. Ja. Und ich habe dann gesagt, ja, na klar.
Ja, sowieso, sowieso.
Das war auch ein bisschen Altman, weil es bei mir eher tatsächlich Paul Thomas Anderson geschuldet war, weil ich schon immer ein riesen Boogie Nights und Magnolia-Fan war.
Ich auch, aber auch er bezieht sich ja sehr stark
total
auf Altman.
Extrem, ne?
Und Altman hatte ja damals diese Methode entwickelt, die sonst niemand gemacht hat, weil es eben auch technisch nicht so einfach ist, dass die Leute durcheinander reden durften.
Ja.
Das war ganz neu, weil alle immer gesagt haben, Sprechpausen, Schnittpausen. Und er hat das alles immer übereinander laufen lassen, übereinander gelegt. Und dadurch entsteht eben auch dieses Gefühl von Realismus, wie Leute miteinander reden. Ja. Das hatte damals niemand so gemacht.
Und das ist ja auch, um auch die Hörer mal kurz reinzuholen und das heute hier mal öffentlich zu machen, der Grund, warum wir alle hier immer gleichzeitig reden, ist natürlich ein Tribute an Altman.
Ja, natürlich. Und damit es ein bisschen realistischer wird.
Da sind
wirkt.
Nämlich manche Hörer immer so, könnt ihr nicht nacheinander reden und nicht gleichzeitig, aber so lebendige Gespräche funktionieren halt so.
Na, das
und
stimmt.
Deswegen passiert es ab und zu.
Wir gut, dass ich das jetzt weiß, dann kann ich ja immer hemmungslos drüber quatschen. Bisher habe ich ja versucht, irgendwie noch Pausen einzuhalten.
Nein, wir
aber jetzt
alle
ist Schluss damit.
Wir reden alle gleich.
Schluss damit.
Ja, ja. Und dann können die Hörer sich das auch dreimal anhören, sich immer auf eine Person konzentrieren, dann ist das ja auch.
Hast du denn, Maria, um dich auch mal ein bisschen mehr wieder reinzuholen,
ja.
Altman, ne? Andere große Altman-Hits, zum Beispiel Shortcuts, damit meine ich nicht den YouTube-Channel, ja. Den ein gewisser Mensch, der einen Tisch viele Jahre betrieben hat, sondern den
Episodenfilm. Aber heißt er deswegen so?
Ja, was? Der Film? Nee.
Nee, dein Kanal.
Nee, weil das einfach so ein Film-Terminus ist.
Ja, ich weiß, wer der sein kann, wenn du Fan bist.
Aber das war ja zum Beispiel auch ein Riesen-Hit von ihm, auch wo Lily Tomlin sehr prominent gefeatured wurde. Wie war das jetzt, ich weiß nicht, inwiefern du in der Materie Altman steckst, aber wahrscheinlich gar nicht so sehr.
Bei mir ist es ja so, dass ich wahnsinnig Fan bin von Filmen und ja auch während meines Studiums mich viel damit beschäftigt habe, aber interessanterweise immer wenig die Zusammenhänge, also oft später erst erkannt habe, ach, das war der gleiche Regisseur. weil das ist ja auch immer der Fokus, den man so kriegt im Studium. Und der war bei mir da nicht drauf. Und deswegen haben wir uns immer viel mit dem, was hat der Film inhaltlich bedeutet und gesellschaftlich und wie ist der einzuordnen, auch historisch und so. Aber wir haben uns ganz wenig nur mit dem, wer hat das eigentlich gemacht, beschäftigt.
Bei Shortcuts ist halt wichtig, wer hat es geschrieben. Das ist nämlich Raymond Carver und mit dem habe ich euch auch alle gequält im Studium und tue es weiterhin. Und quälen stimmt nicht sein. Ich habe euch beglückt mit Raymond Carver. Das ist der große Meister der amerikanischen Kurzgeschichte, der moderneren amerikanischen Kurzgeschichte. Und dessen Short Stories liegen diesem Film Shortcuts zugrunde.
Ah.
Deshalb Raymond Carver lesen, Leute.
Okay. Mein Studienfach war American Studies. Also ich habe quasi, es war gar nicht Film, sondern wir haben uns nur sehr viel mit Film und Serien und Literatur beschäftigt, wie Amerika dargestellt wird, wie damit umgegangen wird und so. Und ich habe dann ja so im Master sogar einen Movie-Analysis-Kurs gegeben für Bachelorstudenten. Aber da war halt auch immer Inhalt. Die Geschichte der USA in den Film sozusagen Thema.
Und Raymond Carver habt ihr da nicht gelesen?
Doch, es war auch zwischendurch mal drin, aber deswegen kam bei mir
umwerfend gut.
Ja, deswegen kam bei mir aber echt wirklich dann auch zu, das war der gleiche wie, also kam das immer erst später und nicht im Unterricht so. Ja. Aber den Film kannte ich natürlich auch schon. Also wir haben ihn heute früh noch mal gesehen. Heute
Shortcuts oder?
Pötterpötter. Genau. Und ich hatte den natürlich auch schon mal gesehen. Aber es ist echt lange her, muss ich zugeben, dass ich ihn gesehen habe.
Bei Pret-a-Porter hatte ich wirklich genau das Gefühl wie damals, als er rauskam, dass der nicht so richtig gut funktioniert, weil er einen Kardinalfehler macht. Und das ist einer, den habe ich auch schon gemacht und der wird immer wieder gern gemacht. Wenn man versucht, ein Milieu abzubilden, was in sich selbst schon Inszenierung ist.
Ja.
Ich habe das mit dem Rotlichtbezirk versucht in St. Pauli beim Film Paradies. Aber das Rotlicht, die Rotlichtwelt ist Inszenierung. Und die dann abzubilden, ist wahnsinnig schwierig, die Inszenierung nochmal zu inszenieren.
Ja. Mhm.
Und das ist hier, glaube ich, ähnlich. Dass die Modewelt in sich schon so komplett inszeniert ist, dass der Film für mich nicht wirklich durchdringt zu den Figuren.
Ja, das stimmt. Aber ich habe auch oft das Gefühl, dass er das gar nicht so richtig will. Der ist so ein bisschen, ich finde, der ist. Also es ist ein sehr amerikanischer Blick auf Europa erstmal, weil so das ist so das quasi das Oberste, was mir so zu dem Film einfällt. Und dann, was ich zum Beispiel wahnsinnig mag an Pret-a-Porter, ist, wie der dieses Chaos darstellt, dass so diese Fashion Week ist das ja im Grunde genommen.
Oh Gott, dieser Aufwand.
Ja,
oh mein Gott.
Wie wirklich schon am Flughafen, am Gepäckband absolutes Chaos ist, weil alle Leute gleichzeitig ankommen. Und
dann an jeder Rezeption ist völliges Chaos.
Und ich denke natürlich von so einem Produktionsstandpunkt aus, oh Gott, der hatte die ganze Filmcrew natürlich am Hals, wie man es immer am Hals hat, aber darüber hinaus diese ganzen Modevögel mit ihren Shows, die ja ihre eigene Logistik haben und ihren eigenen Produktionsablauf. Oh my Gott.
Und jeder ist immer das einzig Wichtige im Raum. Also so.
Ja.
Und dann treffen diese ganzen Blasen, die alle sich am wichtigsten sind, aufeinander andauernd so. Das fand ich auch sehr. Aber was du auch sagst, diese amerikanische Sicht aufs Europäische oder aufs Französische, ist in dem Fall, wie heißt es, der Typ, der die Leiche aufgemacht hat, der Obduktions...
Ja. Ja.
Wie er dann so an seinem Croissant knabbert.
Und nur ein Auge hat. Das war auch interessant.
Ja, stimmt. Ich dachte nämlich im ersten, weil es erst ist ja von der Seite zu sehen, ich dachte, es ist irgendwie die Beleuchtung oder irgendwas ist komisch und dann sieht man ihn von vorne und denkt,
ein eingefallenes Auge.
Ja, und dann aber wie er trotzdem so gleich an diesem Croissant knabbert und der offensichtlich auch... während der, keine Ahnung, Heavy Metal hört, obduziert, weil niemand ist so vollgespritzt. Also die Person ist schon tot, die blutet halt auch nicht mehr. Aber er ist da richtig.
Ich fand es auch so gut, auf dieser Leiche liegen auch noch so ein paar Gedärme so da drauf gestapelt und er isst so mit blutigen Fingern.
Aber er macht sich halt auch sehr lustig über seine eigene amerikanische Sicht von Europa durch diese Kitty, diese Reporterin, die halt Kim Basinger, die so einen irrsinnigen Southern Drawl hat und wirklich so, ja, komplett out of this world ist, weil sie sehr weit weg ist von Europa im Hirn und auch sonst.
Die wirft ja auch hin zum Schluss.
Weil alle nackt sind, wie das ein guter Amerikaner eben
machen
würde.
Weil sie nicht mehr weiß, ihr hat niemand eine Karte geschrieben, sie ist jetzt raus. Jetzt. hat sie nichts mehr zu
Kitty
verlieren.
Potter ist ja auch so ein supergeiler amerikanischer Künstlername. Sie sagt ja irgendwann, nee, das ist mein Künstlername. Mhm. Das klingt also besser, amerikanischer kann man einen Namen nicht aussprechen als Kitty Potter.
Ja, aber die europäischen Schauspieler irren schon so ein bisschen verloren da herum. Sophia Loren, Wahnsinn, oder? Mit ihren unglaublichen Hüten und Marcello Mastroianni. Aber da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht so recht wissen, wo sie eigentlich sind.
Das fand ich so schön. Ich finde, dass diese, also es sind ja, im Grunde genommen ist Prêt-à-porter sind ja so, es werden glaube ich 5 Geschichten erzählt, die sich immer wieder mal so, die immer wieder unterschnitten werden. Aber es gibt zum Beispiel die große Romanze zwischen Tim Robbins und Julia Roberts, die den ganzen Film über nur im Hotelzimmer bleiben und da irgendwie so.
Da habe ich es ein bisschen zu bemängeln, dass die Figuren nicht wirklich plastisch werden. Also da,
das stimmt.
Das ist alles so One-Liner, ja, klar, okay, die beiden müssen in einem Zimmer wohnen, weil sie, weil die Buchung schiefgegangen ist. Ja. Okay. Ja. Und viel weiter kommst du dann nicht. Und das ist eigentlich in allen Storylines so.
Aber ich fand, was ich ganz schön fand bei der Roberts-Robbins-Storyline ist, dass die ab einem gewissen Punkt plötzlich ein altes Ehepaar sind. Ja. Es gibt so einen Punkt, wo das so kippt und wo sie ihm so Vorwürfe macht, die sie ihm nur machen würde, wenn sie schon seit 20 Jahren zusammen wären. Und ich glaube, er sagt dann sogar sowas wie, sag mal, wir kennen uns doch gerade erst, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ja. Weil sie irgendwie so sagt, ja, jetzt wir immer rausgehen oder so. Also, hä, wieso denn wie immer, wir kennen uns gerade mal. Und das fand ich, also hätte ich mir auch gewünscht, dass er da noch mehr so drauf eingeht.
Ja, aber also, wenn man es dann vergleicht mit so einer Geschichte wie in Shortcuts, von dem Bäcker, der seinen Geburtstagskuchen backen soll, für ein Kind, was umkommt und dann, was weiß er nicht, und dann immer diese Familie anruft, dass der Kuchen zur Abholung bereit steht. Das ist dann so ergreifend und so, ja, so komplex im Unterschied zu diesen Storylines. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Habe ich damals auch schon vermisst in diesem Film. Aber es ist halt lustig zu sehen, wen er da so alles aufgefahren hat, oder? Total. Also auch die ganzen Modetypen, also über Gautier und Issey Miyake und wer da alles so aufkreuzt und
boah, ich dachte auch schon so,
Luisa Spagnoli.
Gerade bei diesem Gruppenfoto, was da gemacht hat, dachte ich, boah, an dem hätte ich wirklich gar nicht am Set sein wollen, weil da bestimmt auch, da muss für jeden sehr persönlich, glaube ich, gesorgt werden, so, ne?
Horror, oder?
Dann stellt man sich das so vor, also mir ist hier zu warm, mir ist es zu kalt, okay, Leute.
Und dann auch das Theater wahrscheinlich nach dem Film, bei der Premiere, wer alles eigentlich kaum vorkommt oder auch nur im Fernsehen vorkommt.
Ja, stimmt, das gab's auch. Es ist auch, die Fernseher sind immer an, überall. Ja. Auch wenn Leute irgendwo reinkommen, wo vorher offensichtlich überhaupt noch niemand drin war, also in leere Hotelzimmer oder in Wohnungen, die dunkel sind, immer laufen die Fernseher.
Ja, und Berühmtheiten aus der Modeszene tauchen dann wirklich nur in so einem Schnitt irgendwie auf so einem verrauschten Fernseher auf. Und da gab es bestimmt viel böses Blut bei der Premiere, denke ich mir.
Das glaube ich auch. Ich habe lange überlegt, ich glaube, die Kollektion, die Simone zeigt, also bevor sie diese nackte Mondschau macht, macht sie auch noch so eine Probe am Laufsteg, wo die Models ihre Klamotten anhaben. Alles
wo viel, sie schon die Koppelstiefel anhaben.
Alles viel grau und sehr viel Stoff und so. Ich glaube, dass das Comme des Garçons war, weil die am Ende auch im Abspann stehen, dass sie Klamotten gemacht hätten. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, na, es sieht aber so aus wie Comme des Garçons.
Aber Rei Kawabuko kommt nicht vor. Die taucht nicht auf.
Ja.
Sie selber ist nicht zu sehen.
Genau, ja. Deswegen haben sie das dann quasi Simone angedichtet.
Wahrscheinlich. Und sie selber ist ja auch so eine schüchterne Frau, die hat das wahrscheinlich auch abgelehnt. Ja, alle anderen wollten anscheinend unbedingt, oder?
Den Eindruck hatte ich allerdings auch.
Karl Lagerfeld hat übrigens die deutsche Veröffentlichung erfolgreich stoppen können. Des Films.
Wirklich?
Ja. Weil wie heißt der König von Schottland?
Der Schauspieler
Forest Whitaker. Nennt ihn in der einen Szene.
Der König von Schottland, ja.
Nennt ihn in der einen Szene Dieb. So in so einem, er rantet über alle oder der Dieb Karl Lagerfeld. Ja. Und es hat Karl Lagerfeld hat dann erfolgreich geschafft zu klagen, dass der Film gestoppt wurde, in Deutschland nicht veröffentlicht wurde, nur in Deutschland. Und das ist jetzt gepiept. Und das war in unserer Version nämlich auch gepiept.
Ist ja irre.
Ich hatte mich gewundert, was dieser Piep soll.
Und dann ist es erst in Deutschland ein paar Wochen später erst erschienen, der Film.
Ja, Wahnsinn. Aber da sieht man, wie viel böses Blut dieser Film
muss unter den Modemacher, ne, wenn jemand dann so rumrantet in einem Film, dass dann jemand wie Karl Lagerfeld so sagt, nein, ich möchte nicht, dass diese Kunst, von der alle wissen, dass es quasi nicht echt ist in dem Fall und das geht jetzt nicht und dann könnte noch einer. Das ist so, da passieren Egos. Das ist ganz schön.
Na, das ist natürlich gut, wenn Film-Egos auf Fashion-Egos treffen. Ich fand auch, also was ich zum Beispiel fand bei der Mastroianni-Sophia Loren-Storyline, ich finde, immer wenn Mastroianni vorkam, dann hat der plötzlich auch in der Bildsprache und im Filmischen so auf 50er Jahre umgeschaltet. Mhm. Dann sah es aus wie so ein 50er Jahre Agentenfilm, wie am Anfang da von der Brücke springt und so.
Oder hinter so einem Stein oder was, seinen Hut wechselt.
Ja, genau. Ja, ja, genau. Stimmt. Und dann auch dieses Spazierengehen in diesem Park mit ihr, wo er sich so trifft. Also überhaupt, dass sie sich immer diese Treffpunkte ausmachen irgendwo, dass sie anstatt, ja, weiß ich auch nicht.
Ja, und wir dann auch, er ist doch auf dieser Party, auf der Bulgari-Party, die heißen ja Bulgari, aber ich verstehe es heute nicht, warum nicht mit V schreiben. Da tritt er doch hinter sie und sagt, dreh dich jetzt nicht um. Und dann erzählt er ihr die komplette Backstory. Ja, ich musste damals nach Russland gehen.
Ja, ja, so. Genau, also so James Bond-mäßig, dass sie so tun, als würden sie sich nicht kennen. Ja. Ja, also, genau. Obwohl es in diesem Raum wirklich niemanden gerade interessiert, ob die beiden sich angucken oder nicht. Weil da ja gerade dieser ganze Fotografenplot auch, der diese Stimmt. drei Frauen sozusagen verführt oder vermeintlich verführen will und dann aber kompromittierende Fotos von ihnen macht, von diesen drei großen Herausgeberinnen.
Mit der tollen Linda Hunt.
Genau, ja. Und das ist ja auch so ein großer Plot, der sich so durchzieht. Und am Ende haben sie es ihm dann heimgezahlt, indem sie seine Kontakte gestohlen haben mit den Stiefeln drauf, die ja eh keiner haben wollte.
Na. Nee, die Plots sind alle so ein bisschen Larifari. Ja. Ja,
also so, da dachte man so, okay, aber das fand er doch eh doof. Jetzt macht er so, naja, gut, aber wir haben verstanden. Also so, jede einzelne Szene zeigt uns ja, wie verlogen beziehungsweise auch in sich selbst falsch dieses ganze Business so ist.
Aber das ist eben das, was mich damals auch schon so ein bisschen gelangweilt hat, denn das wissen wir ja. Also dieses Reproduzieren von einer inszenierten Oberfläche ist eben dann nicht so wahnsinnig abendfüllend.
Er ist auch sehr in your face, also der Hundekacke-Running-Gag.
Ja.
Den haben wir irgendwie dann schon beim dritten Mal verstanden.
Ja, ja. Ach so, kann es sein, dass das Scheiße ist, was die alle erzählen. Nee, ich dachte nur, ich habe irgendwann zu Nils gesagt, weil wir machen uns ja immer viele Notizen ganz hektisch, dass ich irgendwann so aufgehört habe, weil die Notiz immer die gleiche gewesen wäre. Ja, also ich habe verstanden, dass mir die Szenen, ich fand den Film aber trotzdem sehr kurzweilig und hatte jetzt nicht das Gefühl, er müsste jetzt nach einer halben Stunde oder Stunde vorbei sein. Aber es gab nichts mehr zu notieren, weil es sich wiederholt hat, nur mit anderen Bildern.
Funktioniert so. Eigentlich wie eine Modenschau, dass man einfach so daneben sitzt am Laufsteg und es zieht so an einem vorbei und vieles ist auch nicht so wichtig und so toll und dann kommt wieder was, das ist ganz toll. Und
das stimmt.
Das ist eigentlich wirklich wie so ein...
Also die Rahmenhandlung soll ja, glaube ich, der vermeintliche Mord sein, der am Ende dann ein Unfall ist. Also weil
aber das haben wir ja gesehen, dass es ein Unfall ist.
Ja, und deswegen,
das wissen wir ja schon.
Und ich hätte es ja natürlich viel interessanter gefunden, wenn man sich als Zuschauer zu den tausend anderen Dingen, die man auf dem Schirm behalten musste beim Film, hätte überlegen können, war es wirklich einer von denen oder war es wirklich der, weil die sich ja alle so gehasst haben. Aber wir wussten ja von Anfang an, ja nö, der hat sich einfach verschluckt.
Deshalb ist da nicht so viel Spannung drin. Ja. Aber darf ich noch einen anderen Film von Altman empfehlen?
Ja.
Weiß nicht, ob ihr den kennt. McCabe and Mrs. Miller.
Den habe ich gleich
auch mal
gesehen.
Ein unglaublicher Western mit einer umwerfend schönen Julie Christie, glaube ich. Und damals war das... ungesehen oder ungemacht. Es gab keinen Western, der so modern gewesen wäre. Das war wirklich so der Versuch, den Western neu zu erfinden. Und es war wirklich ganz, ganz toll. Ich habe den auch lange nicht mehr gesehen, aber das war ein toller Film und der ist bestimmt immer noch toll.
Ja, also ich kann mich da auch düster dran erinnern. Ich habe den, glaube ich, auch damals zu Studiumzeiten geguckt. Das
Ach, du warst
Mal.
Gar nicht geboren, als der Film rauskam.
Nee, ich, auf DVD habe ich ihn dann geguckt.
ich weiß nicht, wann der gedreht wurde.
Weil ich dann mal irgendwie diese ganzen Robert Altman-Filme nachgeholt habe. Weil der, also ich glaube, so, der ist einer meiner Top 5 Lieblingsregisseure. Neben.
Weißt du auswendig, von wann Shortcuts war? Denn McCabe war lang davor.
Ja, Shortcuts war viel später. Also der war entweder kurz vor oder kurz nach Prêt-à-porter. Der ist so in der gleichen Zeit, muss der entstanden sein. Muss so Anfang 90er sein.
Ja, dann ist McCabe bestimmt 75 oder sowas gewesen.
Naja, genau. Ein toller Regisseur. Ich finde, bei Prêt-à-porter hat er wirklich ein paar Storys liegen lassen, leider, die sich echt angeboten haben, die sich wirklich aufgedrängt haben.
Ich hatte das Gefühl, dass er selber überwältigt war durch diese logistische Anforderung, diesen Film überhaupt auf die Beine zu stellen.
Ja.
Und wahrscheinlich gab es auch pro Drehtag mindestens, weiß nicht, 5 bis 12 Katastrophen.
Ja.
Weil einfach zu viel Personal darum schwirrt, aus verschiedenen Welten. Und deshalb, glaube ich, sind diese Storylines dann auch so untergegangen oder manche haben gar keine wirkliche Fortführung und flattern so ein bisschen als lose Enden rum. Ja.
71. McCabe und
Ah, 71. Ja, 71. Okay.
Und,
warst du da schon geboren?
Nee.
Nee, eben.
5 Jahre später.
Und Shortcuts und Prêt-à-porter waren 93 und 94.
Nee.
Obwohl du auch älter geworden bist, bist du da dann doch noch nicht geboren gewesen. Ja,
aber es war im
nicht
gleichen Jahrzehnt.
Ja, ich finde aber, also das ist ja auch was, wo man sich bei Altman stundenlang drüber unterhalten kann. Erstmal, wie der es wirklich schafft, immer alle für seine Filme zu kriegen, wirklich jeden zu besetzen und wie toll der auch immer besetzt. Also ja. Zum Beispiel auch, also bis in die Nebenrollen, hier jetzt bei Prêt-à-porter, die Assistentin, ich glaube von Simone, wird ja gespielt von Rossi de Palma, die große Almodovar-Muse.
Die auch nur rumsteht, die hat 3-4 Sätze.
Aber die ist, die, man guckt die einfach so wahnsinnig gerne an.
Aber das wundert mich auch, dass die Schauspieler wirklich alle zusagen, obwohl sie wissen, dass sie vielleicht auch wirklich nur irgendwie einen Satz kriegen.
Genau, ihr Ding war so, dass sie halt immer raucht, dass sie darauf wurde, sie 2-3 Mal angesprochen, das ist so die, ihre Rolle. Und es rauchen aber einfach alle die ganze Zeit, deswegen ist es so, ja okay, sie raucht auch. War das jetzt nicht so eine besondere. Ja, ich habe gelesen, der Einzige, den er nicht so gekriegt hat, ich glaube aus terminlichen Gründen, den er unbedingt wollte, ist Forrest Whitakers Rolle sollte eigentlich Robert De Niro sein.
Da bin ich aber froh, dass es Forrest Whitaker war. Denn das ist eine ganz
toll gemacht.
Vor allem muss das ja ein junger Typ sein. De Niro war da ja schon gar nicht mehr so jung, als er ihn gedreht hat.
Vielleicht hat er ihn dann auch ein bisschen anders. Weiß ich auch nicht, aber das hab ich gelesen, dass der aus Terminkonflikten
nicht interessant kommt. Übrigens, ein Film, in dem es so viele nicht-hetero-Rollen gibt, also schwul, bi, was auch immer. Und der einzig oder einer der wenigen Schwulen, der mitspielt, muss eine Hete spielen, nämlich Rupert Everett. Der sich auch irgendwann mal beschwert hat, dass es als schwuler Schauspieler wahnsinnig schwer ist, schwule Rollen zu kriegen. Und auch da musste er dann den heterosexuellen Sohn von Simone spielen.
Trotzdem, ich habe mich gewundert und auch gefreut, dass er immer noch relativ modern wirkt, der Film. Ja. Also divers und modern.
Das stimmt.
Und wirklich auch nirgendwo, zumindest habe ich das nicht entdeckt, sexistisch oder rassistisch ist.
Nee, das stimmt.
Was wirklich auch erstaunlich ist in der Zeit.
Ja.
Und dann auch, wenn man auch mit Mode-Business hantiert. Und, aber das fand ich toll, dass der wirklich da so eine Modernität hat und eben so eine Liberalität auch hat immer noch.
Auch unsere große Ute Lemper, die am Schluss schwanger und nackt über den Laufsteg läuft. Ja. Das ist ja wirklich, da ist mir fast das Herz stehen geblieben vor Aufregung. Das ist ja so wie Kathi Witt damals, als sie bei Ronin mitgespielt hat und gesagt hat, ja, ich habe extra Schauspielunterricht genommen und dann ist sie bei Ronin Schlittschuh gelaufen. Das war toll. Die Ute Lemper ist hier sehr prominent, aber finde ich auch sehr schön inszeniert in diesem Film. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob der die vielleicht schon länger haben wollte und die dann zum Dreh tatsächlich schwanger war oder so. Da war ich irgendwie unsicher.
Und ich habe mich gefragt, ob sie besetzt worden ist, weil sie schwanger war.
Oder so. Mhm. Na, das kann natürlich auch sein.
Da weiß man alles nicht.
Es
ist ja auch ein Thema in dem Film, dass sich Leute darüber aufregen, dass sie nicht Bescheid gesagt hat, dass sie schwanger ist. Vielleicht hat er das einfach dann...
Hat es einfach übernommen.
Besetzt und dann, Entschuldigung.
Ja, einfach ein Anruf. So, am ersten Drehtag so
übrigens.
Hochschwanger. Ja. Hätten wir nochmal im Kostüm rangekonnt.
Wo ich mir ein bisschen mehr Story erwünscht hätte, eigentlich und auch am Anfang tatsächlich erwartet habe, das ist auch lange her, den habe ich, glaube ich, das letzte Mal irgendwann in den 90ern gesehen, den Film. Deswegen konnte ich mich nicht mehr so gut erinnern. Wo ich mir jetzt eigentlich viel mehr Story gewünscht hätte, wäre beim Kommissar. Ich finde, der Kommissar ist auch ein toller Schauspieler, von dem ich jetzt leider nicht weiß, wie er heißt, so ein französischer alter Schauspieler, der eigentlich immer so Kommissarrollen auch gespielt hat. Und dem hätte man, da wäre so viel möglich gewesen mit dieser Figur.
Ja.
Also den hätte man vielleicht auch als unseren Anker quasi für die Investigation, hätten wir mit ihm zusammen dieses, von einem Szenerie in die andere, aber wir hatten so keinen, wir haben quasi immer nur diese Ausschnitte gezeigt bekommen, so.
Aber das meinte ich vorhin, die Europäer stehen doch ein bisschen als Zerfage rum. Alle.
Na. Stimmt.
Also man merkt schon auch, dass der direkte Draht zum Regisseur da vielleicht auch nicht wirklich vorhanden war.
Ja, das stimmt.
Ich weiß auch nicht, was der gerade gesagt hat. Aber
Sophia, einfach spiel weiter, sag irgendwas Italienisches. Genau. Spiel weiter.
Ich habe auch ehrlich gesagt, das war die eine Erzählung, die ich nicht verstanden habe. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es geht.
Mit Sophia und Marcello.
Ich habe das nicht verstanden. Also
alte
bei allen
Liebe
so
finden sich wieder.
Ja, aber auch mit das Finger mit den beiden Krawatten an.
Das ist sehr mühsam, Die Verwechslung mit den Krawatten und dass er versucht, ich glaube, Marcello ist einfach...
Der kauft die ja in Russland und schickt eine an ihn, eine behält er, damit die sich erkennen wahrscheinlich.
Ja. Und er ist der Einzige, der kein Geld hat und deshalb ja immer versuchen muss, irgendwie noch ein Hotelzimmer zu kriegen und sich da so einzuwiesen.
Genau, er hat ja Tim Robbins Klamotten auch.
Ja.
Und er erkennt sein Jackett natürlich, weil er als Sportreporter...
Hat ja auch nachher Klamotten von Danny Aiello geklaut. Das andauernd sagen ja Leute, das ist doch mein Jackett oder das Jackett habe ich auch.
Ja.
Gut fand ich ihn in der komplett schwarzen Lederkluft in der Sonne, weil ich sofort gespürt habe, dass das eine Riesenidee war.
am Ende bei der Beerdigung, ja, ja, wo Sophia Loren wirklich einen unglaublichen, ja, roten Hut trägt, ja, der ist so groß wie, größer als ein Wagenrad. Ja. Irre.
Aber auch so dieses, das fand ich gut, dass sie quasi von Anfang an, als sie erfährt, dass ihr Mann gestorben ist, ach, wir haben den eh gehasst. Das ist gut, so dass sie das auch so erzählt. Deswegen war der rote Hut wahrscheinlich einfach auch völlig.
Denn die Klamotten machen schon auch Spaß. Vielleicht, ich weiß nicht, ob dir die so großen Spaß gemacht haben, die Klamotten alle zu bestaunen, aber das ist natürlich ein großer Teil des Films, mir schon.
Ich fand's deswegen auch gerade interessant, weil wir ja zum Beispiel an deiner Tochter auch dieses Comeback der 90er, der Idee, wie die Dinge geschnitten sind, erleben. Und tatsächlich wahnsinnig viel, was ich da gesehen habe auf Laufstegen, jetzt auch wieder vor allen Dingen in Berlin-Mitte sehe. Ja. So, dass es einfach alles so wiederkommt. Deswegen fand ich das auch gerade total interessant.
Was war denn doch nochmal los in den 90ern? Schulterpolster waren schon vorbei.
Aber zum Beispiel auch diese ganzen Karos.
Ah, okay.
War so eine Sache, Jeans. Stimmt.
Ja, da zum Beispiel auch die Gautier-Modenschau, wo alles so krasser Ethno-Look ist.
Mm, stimmt.
Alles so mit so verschiedenen Kulturen und so.
Dinge im Haar.
Ja.
Nee, seit wann hast du was mit Mode zu tun?
Mehr als ich?
Echt?
Ja, ich bin,
na, wir haben uns halt lange nicht gesehen.
Ich laufe nicht besonders modisch rum, aber ich habe mich schon immer sehr für Mode interessiert. Ich finde das
echt
sehr spannend.
Ja, auch so, wenn Fashion Week in Berlin ist.
Nicht gewusst über dich.
Wenn Fashion Week ist, bist du daran interessierter als ich.
Meine Schwester ist auch, die ist gelernte Schneiderin und mein Vater hat das über Geschäftspartner, der hat eigentlich, hat bei so einer Firma gearbeitet, die so Plastik macht und so Plastikgefäße für Öl und so, aber der spricht fließend Französisch und Italienisch und hatte dann immer auch, musste sich deswegen immer um alle Geschäftspartner in Frankreich und Italien kümmern und der hat dann über einen Geschäftspartner in Frankreich damals Mitte 80er für meine Schwester klargemacht, dass sie ein Praktikum bei Dior machen konnte, als Schneiderin.
Wow. Mhm.
Und da hat sie mir noch erzählt, hat sie mir das sogar, glaube ich, mal gezeigt, hat sie dann mal einen Nachmittag an einem ihrer letzten Tage so ein paar Zeichnungen geklaut, die sie dann, so Originalentwürfe und so, die dann aber natürlich schon umgesetzt waren, die keiner vermisst hat, aber die hat sie dann mitgehen lassen, die hat sie jetzt immer noch zu Hause ganz stolz in so einer Mappe. Das fand ich ganz schön beeindruckend,
cool,
dass sie das Original. Original Dior-Zeichnung hat.
Ein Detail, was mir noch aufgefallen ist bei diesem Plot mit dem Fotografen, der eben diese ganzen drei Herausgeber verführt, immer in dem Moment, wo sie es erfahren, weil er Fotos von ihnen macht in kompromittierenden Situationen, beleidigen sie immer nicht ihn, sondern Irland. Alle drei gehen tierisch immer,
stimmt,
auf sein Land los.
Stephen Ray,
ja. Ohne uns wäre dieses Land doch gar nicht. Und ich denke immer so, warum beleidigt hier alle sein Land und nicht ihn? Das ist irgendwie so.
Muss man mal gucken, ob Rod Altman irische Vorfahren hat oder irgendeine Verbindung zu Irland.
Irgendwie. Also das ist mir einfach so aufgefallen, wenn ich so gerade aus so einer Scham wütend werde auf jemanden, dann passiert es mir nicht, dass ich erstmal sein Herkunftsland
sein
als erstes, um ihm richtig weh zu tun.
Eine verborgene Verbindung geben. Was ich allerdings auch deprimierend und traurig fand, es war ein Riesenfilm mit einem riesigen Budget. Solche Filme werden in Hollywood nicht mehr produziert.
Das stimmt.
Ja, das stimmt.
Das Risiko ist viel zu groß. Da wusste man bei Altman ja auch nie, was das genau wird.
Ja.
Also es war halt Altman und deshalb hat man das gemacht, weil es immer irgendwas Tolles war, aber es war nie klar, was genau.
Es würde in jeder Marfo durchfallen.
Ja.
Aber ich habe manchmal zum Beispiel, also ich finde jetzt zum Beispiel auch PTA, ne? Also Paul Thomas Anderson, dessen ersten Film ja total an Altman erinnern. Der hat ja auch, ich glaube, der letzte Film von Altman war Last Radio Show oder so.
Ja.
Den hat er nicht mehr vollenden können, weil er gestorben ist und den hat PTA anonym fertiggestellt als Regisseur. Also die waren sich auch dann zum Schluss sehr nahe und da gibt es natürlich eine Riesenschnittmenge, gerade Magnolia und Boogie Nights. Aber PTA zum Beispiel hat sich auch komplett von dieser Ensemble-Idee verabschiedet. Der ist ja ganz klein und mikroskopisch geworden. Extrem kleine Ensembles, nur noch zwei, drei absolute Hauptfiguren, die völlig seziert werden. Mhm. Das finde ich interessant, dass das für den dann plötzlich auch offensichtlich, also auch von Filmmacherseite aus, einen Reiz verloren hat. So.
Na, ich weiß es nicht, ob es der Reiz ist oder ob es wirklich die Unmöglichkeit ist, das auf die Reihe zu kriegen.
Ja.
Weil es natürlich dann auch wirklich Geld kostet.
Man schreibt
und
also Kraft quasi schon.
Auch bestimmt. Also ich meine, du bist bestimmt irgendwann auch an so einem, nächste Mal nur noch zwei Leute am Set. Also einfach so.
Ja,
weil,
also was das produktionstechnisch bedeutet haben muss.
Und auch egotechnisch. Also das hier war bestimmt eine Sache, wo du echt irgendwann sagst, das kann ich nicht mehr machen. Also.
Naja, und das ist halt auch die Frage von Kontrolle, dass du bis zu einem gewissen Maß natürlich auch die Kontrolle aufgeben musst, weil die Dinge sich dann so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Und bei so einer kleinen Geschichte mit wenigen Schauspielern hast du halt ganz anders die Kontrolle, klar.
Ich habe auch so bei Sophia Loren sofort gedacht, dass es bestimmt auch so war, wenn sie ihren Drehplan bekommen hat, dass sie auch gesagt hat, um 12 mache ich Aerobic, Leute.
Ja.
Also ich kann nicht. Tut mir leid. Wir können uns um 16 Uhr an der Statue treffen und dann müsst ihr einfach drehen, was passiert.
Und dann
passiert.
Drehe ich 45 Minuten lang und keine Sekunde länger.
Und dann nehme ich meinen roten Hut und bin aber wieder raus.
Habt ihr das gesehen? Das fand ich sehr lustig. Wenn sie ihren Striptease macht, dann zieht sie sich ja die Strümpfe aus. Mhm. Und darunter hat sie andere Strümpfe.
Das ist mir aufgefallen.
Da weiß ich ganz genau, dass es einen Gezeter gegeben haben muss zwischen Kostüm und Regie. Sie zieht ihre Strümpfe nicht aus. Ja. Sie zieht Strümpfe aus, aber darunter wird sie andere Strümpfe tragen.
Und darunter
dass sie nackte Beine hat. Nein, aber sie wird darunter Strümpfe tragen. Die sehen aus wie nackt, aber sie sind nicht nackt. Endlose Diskussion. Ja.
Aber immer noch eine unfassbar schöne Frau. Tolle, aufregende, schöne Frau.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Auf jeden Fall wirkte der Film auf mich nicht so 90er Jahre wie andere 90er Jahre Filme. Wahrscheinlich, weil eben auch diese Modebranche, also alle haben ja Sachen an, die sowieso nie jemand so auf der Straße trägt. Mhm. Also deswegen ist es so ein bisschen zeitlos. Ja. Wo ich aber so krass gespürt habe, dass wir in den 90er sind, als wir Claudia Schiffer und David Copperfield
gesehen haben. Ja. Also, da habe ich auch gedacht, ups, wer war das denn jetzt?
Übrigens die Einzige in dem Film, die sagt, ja, es ist ja viel wichtiger, was unter der Oberfläche ist. Es ist viel wichtiger, wie die Leute sind. Und so die einzige Person, die das in diesem Film sagt, ist Cher, ausgerechnet, die ja immer, der immer nachgesagt wird, so ein Ersatzteillager zu sein.
Aber trotzdem ist sie ja wahnsinnig, setzt sich ja auch wahnsinnig ein für Dinge.
Na. Aber so oft, wie er von ihr weggeschnitten hat, fand ich dann auch wieder erstaunlich. Mhm. Sie ist ganze Zeit nur im Bild, das meiste ist im Off, da kriegst du Cher. Wahrscheinlich auch ein Aufwand ohne Ende, wahrscheinlich irgendwie mit 50 Leuten angereist und
Lichtfarbe, also da gibt's bestimmt
und dann
so
schneidet
Sachen.
Er ständig von ihr weg.
Ja.
Das hat schon auch eine große Portion Frechheit, die Altman ja auch immer gehabt hat.
Na, ja, das hat er sich geleistet, ne? Ja. Das konnte der sich auch leisten. Aber ich mag das, ich finde, der hat auch immer eine tolle Bildsprache. Ich mag das, das ist ja einer der letzten Regisseure, den man überhaupt noch erlaubt hat zu zoomen. Das hat er aber auch immer so schön eingesetzt. Ich fand das, ich lieb das einfach total.
Was PTA auch gemacht hat.
Genau. Ich bin ja auch immer ein großer Fan des Zooms. Ich weiß, alle Kamerastudenten haben mich gehasst an der HFF. Ja. Man kann doch nicht zoomen. Ich sage, aber Zoom ist so toll. Das ist so, das verdichtet alles so toll. Nein, das ist hässlich. Ich wollte ja auch immer 4:3 drehen. Die wollten immer alle 16:9. Ich so, nee, 4:3 ist ein tolles Format. Guck mal, ist quadratisch. Ja, ist doch hässlich.
Ja, die Dogmen des Filmemachens. Ja, alles Schmarrn.
Mit Kamerastudenten. Und mit Herrn Zelanski, unserem Technikprofessor auch. Aber das stand auf einem anderen Blatt. Was ich aber lustig fand, als ich den jetzt heute Morgen nochmal gesehen habe, nachdem ich ja auch Kirschblüten und Dämonen gesehen habe, es gibt ja sogar eine Storyline, die auch, im weitesten Sinne irgendwie die gleiche Thematik streift wie dein Film. Nämlich die von Danny Aiello, die dann erst zum Schluss überraschenderweise, er hat eine Frau, man sieht die den ganzen Film nur einkaufen. Man denkt sich, was ist das, was soll das denn eine Story sein? Man denkt wirklich, wieso hat er das? Das ist die langweiligste Story von allen, die heimliche Geliebte anscheinend.
Ich fand es die spannendste Story von allen. Weil ich nicht schon von Anfang an wusste, worum es geht.
Ja, aber ich habe das gar nicht so. Ich habe gar nicht gedacht, dass da jetzt irgendeine andere Auflösung kommt. Ich dachte einfach,
doch,
die geht halt die ganze Zeit shoppen.
Wegen diesem ersten Telefonat am Anfang, dass er Unterwäsche von ihr, also von
ja,
ihm,
aber das,
ne?
aber
irgendwie dachte ich, ach, das ist jetzt mal eine Sache, wo ich noch nicht sofort weiß. Worum
aber das,
da
also das war für mich, so erzählt, als wenn sie so die heimliche Geliebte von ihm wäre und das darf keiner wissen. Und deswegen sagt er so, Mensch, hier ist dein Schlüpper in meinem Koffer. Kannst du nicht aufpassen? Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben und was hatten, hast du den vergessen sozusagen. Und wenn das jetzt jemand rauskriegt, dann
aber
ist
dafür eher wurde sie zu oft gezeigt. Da wusste ich dann, dass es nicht nur das ist. Das muss was anderes sein. Weil sie viel zu oft gezeigt wurde und das Shoppen und dass sie nach zwei Größen größer gefragt hat und so, das war viel zu präsent. Ja,
da siehst
dass
du, wie
ich
arglos ich bin.
Deswegen
mich
sind
kann
wir ja auch ein
Nase
Paar. Das ist der Trick. Das Geheimnis unserer Liebe.
Aber das fand ich eine schöne, die fand ich auch schön aufgelöst. Und das muss man auch mal sagen, was Altman ja wirklich und was der eigentlich, finde ich, in jedem Film macht, bei dem sehen alle Leute toll aus, immer. Selbst wenn die fertig sind, selbst wenn sonst was mit denen passiert, das ist dem total wichtig, dass die immer alle so eine gewisse Würde ausstrahlen. Und Danny Aiello, das ist dann die große Überraschung, die Frau hat nämlich die ganze Zeit die Klamotten für ihn eingekauft, weil er sich gerne als Frau verkleidet. Oder anzieht oder fühlt oder also nicht nur nicht verkleidet, sondern das irgendwie gerne lebt und dann mit ihr sogar ausgeht in den Laden, wo mehrere sind. Männer als Frauen verkleidet, Frauen, also alles durcheinander. Und der sieht ganz toll aus als Frau.
Aber jetzt weiß ich, warum der Lagerfeld so sauer war. Wahrscheinlich war das noch ein anderer Grund. Denn sie kauft für ihn ein Chanel-Kostüm in Kleidergröße 56.
Stimmt. Und das gibt's wahrscheinlich gar nicht.
Was es nicht gibt? Nee. Natürlich nicht. Wahrscheinlich war das der Stein des Anstoßes. Aber du meinst eben das Transgender-Thema, was es bei mir auch gibt, genau, mit der Figur des Karls. Wobei das nicht wirklich Transgender ist. Es ist auch keine Transgender-Geschichte.
Bei dir, ja.
Bei mir,
stimmt,
sondern
ja,
es ist wirklich einfach nur dieses Fluide, über was wir am Anfang gesprochen haben, dass wir selber uns gar nicht so stark geschlechtsspezifisch definieren den ganzen Tag über, sondern dass wir eben sehr viel mehr sind. Und das ist hier so für die Hauptfigur. Und wenn wir schon über Mode sprechen, ist es interessant, die japanische Mode ist eben nie auf die Figur geschnitten. Und deshalb kann man sehr viel eher, wenn man einen Kimono anzieht, sich sehr fluide darstellen, ja, weil das immer ganz gerade Linien sind. Die japanische Mode ist immer ganz gerade geschnitten. Ja. Und deshalb gibt es eben nicht diese klassische Frauenfigur oder die klassische Männerfigur, sondern es sind ganz gerade geometrische Formen. Und es ist dann, okay, sehr viel einfacher, sich da drin zwischen den Geschlechtern zu bewegen.
Ja, das stimmt. Also es ist natürlich auch, klar, grundsätzlich anders erzählt, eine andere Thematik. Aber ich habe mich trotzdem so leise daran erinnert gefühlt, einfach weil ich die jetzt beide so kurz hintereinander gesehen habe.
Ja.
Deswegen war das, ich fand es irgendwie ganz schön, dass Altman die Figur auch nicht so vorgeführt hat. Also der
überhaupt
hat das sehr ernst genommen und hat das sehr selbstverständlich erzählt irgendwie. Das fand ich irgendwie schön.
Eben, erstaunlich modern. Ja. Denn er war, als er den Film gemacht hat, auch schon ein älterer Mann. Und das würde man nicht denken. Der kommt aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, da ist er geboren und aufgewachsen. Mhm. Ja, wirklich beachtlich.
Auch die Frau, ne? Seine Frau, also Danny Aiellos Frau, dann war ja auch total down damit und abfeuert und fand das ganz toll und schön und so. Fand ich sehr rührend.
Ja, ich fand's auch schön. Vor allem, weil die Szene ja auch plötzlich einen Charakter, den ich zumindest oberflächlich vorher immer mich sehr verbunden gefühlt habe, die New York Times Reporterin Lily Tomlin.
Ja.
Weil sie quasi die einzige ist, also so wirkte sie, die sich jetzt irgendwie auf diesen ganzen Quatsch hier so ein bisschen, ihr seid ja alle irgendwie. Aber dann sehen wir kurz vorher auch, wie sie 2 Stunden braucht, um die richtige Weste auszusuchen, obwohl sie immer so aussieht, als würde sie alles nur so anwerfen. Und dann ist sie halt auch, fotografiert ihn und rennt dann weg, anstatt sozusagen sich moralisch zu verhalten.
War das wirklich
oder so.
Lily Tomlin?
Ja.
Ich glaube. Mhm. Wirklich? Seid ihr sicher?
Ja. Ich guck nochmal.
Denn ich habe.
Wenn ich so gefragt werde, bin ich immer plötzlich.
Ich habe sie nicht wiedererkannt. Und eigentlich kenne ich sie als Schauspielerin aus der Zeit auch.
Ja.
Und dachte ich, ist es wirklich Lily Tomlin?
Ja, das fand ich auch schön, dass die dann da sich die richtige khakifarbene Weste aussucht, die sie anziehen möchte.
Lily Taylor.
Ach, Lily Taylor, genau.
Eben.
Genau, Lily Taylor.
Stimmt.
Die auch bei Shortcuts.
Habe ich
was gewonnen.
Ja, voll gut. Voll Lily gut. Tomlin, das hätten wir ja sonst wieder, da wären es die Hörer wieder aufs Dach gestiegen. Vielen Dank.
No.
Das wäre nicht das erste Mal, dass uns das passiert.
Ich finde auch die Simone, ich vergesse leider auch immer, wie die Darstellerin heißt. Die finde ich auch ganz.
Oh, Anouk Aimée meinst du?
Ja.
Och, Anouk Aimée, die Göttin
so
der Nouvelle Vague.
Ist die Mama von dem doofen.
Ja. Das ist die Göttin der Nouvelle Vague. Anouk Aimée.
Übrigens, das fällt mir noch ein, das muss ich noch ganz kurz.
Warte mal, ist es die Mama von Rupert?
Ja, genau.
Ja, okay.
Das muss ich noch ganz kurz sagen, weil ich mich im Studio noch daran erinnern konnte, als wir Sie küssen und Sie schlugen ihn gemacht haben. Der erste Film von Truffaut und toller Film und so. Und was man dann im Studium wirklich durchexerziert und bis zum geht nicht mehr bespricht und durchspricht, ist die allerletzte Einstellung, in der Junge in die Kamera guckt.
Mhm.
Weil das damals revolutionär war und es noch nie gab und dass er so ein Standbild ist und so. Jetzt habe ich deinen Film im Kino gesehen und der endet mit dem Standbild eines Jungen, der in die Kamera guckt.
Ja, der schaut nicht ganz in die Kamera. Er schaut haarscharf dran vorbei. Aber ja, es ist
fraglich. Ich
hatte das
Gefühl, es wäre so ein kleiner Gruß Richtung.
Ach, danke, das ist nett, dass du das so siehst. Ja, den Truffaut zu grüßen, das wäre mir immer, immer wichtig, weil Truffaut für mich ganz entscheidend war. Und auch dieser Film, Les Quatre Cent Coups. Aber an ihn habe ich jetzt gar nicht gedacht bei dieser letzten Einstellung, aber das werde ich von jetzt an behaupten.
Ja, das wollte ich nur wissen.
Noch ein Zitat, das war ein Gruß an Truffaut, klingt ja immer gut. Ja. Das klaue ich mir jetzt.
Da hatte ich nämlich dran gedacht, nur weil es mir gerade eingefallen ist.
Auch ein Film, den man so unbedingt gesehen haben muss, oder?
Ja.
Les Quatre Cent Coups muss man einfach
aber
kennen.
Aber ich finde, bei Truffaut gibt es so viel, also ich liebe Schießen Sie auf den Pianisten, weil ich den unfassbar lustig finde. Man traut den ja immer keinen Humor zu. Also so, und auch so Fassbinder, zum Beispiel Faustrecht der Freiheit, weiß nicht, ob du den kennst.
Na klar.
Ich finde, das ist der lustigste Fassbinder. Ich kann mich da kaputt lachen. Ja. Und aber der wird dann so übertrieben ernst genommen.
Das sind die Filmkritiker. Die genau. sind ja nicht wirklich mit Humor gesegnet.
Ja, aber dass man auch nie so Leuten Humor zutraut,
oh, du weißt, warum.
Finde ich immer so böse.
Also Humor ist ja eine gefährliche Angelegenheit. Wenn du laut lachst, dann hast du dich geoutet. Dann hast du eine Meinung gezeigt und kannst es auch nicht mehr zurücknehmen. Na. Das wird ein Filmkritiker niemals tun, denn öffentlich eine Meinung zu zeigen ist eben auch brandgefährlich, wie wir wissen. Und deshalb hassen Filmkritiker Komödien und deshalb haben sie auch selten Humor. Ja. Und lachen nie in der Öffentlichkeit. Ich hoffe, sie lachen mal zu Hause, aber auch da gehen sie öfter dafür in den Keller. Aber so lachen ist eben eine sehr, du brauchst Zivilcourage, um zu lachen.
Ja.
Du zeigst dich, wenn du lachst.
Das stimmt. Aber man zeigt sich von seiner allerschönsten Seite. Wenn
naja,
man
aber es kostet eben auch Mut. Es ist so ein bisschen ja, im Kino alleine lachen, als einziger lachen. Und da fällst du unter Umständen unangenehm auf. Ich habe so furchtbar lachen müssen im Weißen Band. Das Weiße Band, da war
Haneke,
ich
wirklich nicht,
die Einzige, die laut gelacht hat, eben Haneke. Für mich ist der so komisch, weil er sich selber so ernst nimmt, ich muss einfach furchtbar lachen.
Ja, gut, das stimmt. So muss ich eigentlich mal Haneke gucken, dann kann ich da vielleicht auch wieder einen
Zugang
zu. Ja,
lass dich schlapp.
Ja, das stimmt.
Aber das ist nicht gut angekommen, weißt du noch genau. Oh la la.
Ja, aber also Schießen Sie auf den Pianisten halte ich auch für die große Komödie im Werk Truffauts. Ja. Und ich finde auch, dass der sehr so Tarantino und so vorweggenommen hat. So mit diesen beiden Killern, die ganze Zeit rumfahren.
Und sehr viel feiner und ich finde auch sehr viel raffinierter und sehr viel humorvoller eben, als Tarantino wirklich ist.
Das stimmt.
Ja.
Und Julia Jim finde ich natürlich auch. Oh. Das ist natürlich ein Standard, aber den finde ich auch so toll.
Ja, ja, ja. Aber Le Quatre Sans Coup hat eben dieses verblüffend dokumentarische,
das stimmt, ja.
Wie dieser kleine Junge spielt und wie das eingebettet ist in eine fiktionale Handlung. Das ist wirklich unglaublich gut.
Ja, das stimmt. Jetzt holen wir dich wieder mit rein, Maria.
Ich lausche euch wirklich
Exkurs
total. Ich habe mir sogar auch Notizen gemacht zu Filmen, die ihr sagt. Ich freue mich, ich möchte immer, wir reden ja auch viel über Filme und mein Geschmack ist sehr oder meine Sehgewohnheiten sind sehr, blockbusterig. So. Ja. Also ich gucke wahnsinnig viel Filme, aber ich gucke nur sehr wenig Filme, die nicht irgendwie so, die jeder gesehen hat. Und das ist ja, seit wir zusammen sind.
Oder habe ich noch einen für dich?
Du mich da ein bisschen rein? Ja, bitte.
La Maman et la Putain, die Mutter und die Hure, Jean Eustache. Der war dieselbe Zeit wie Les Quatre Sans Coups, wie Sie küssten und sie schlugen ihn. Der lief in Hannover, wo ich ja herkomme, in einem Pornokino. Und da bin ich dann auch wirklich allein hingegangen, da war ich irgendwie, weiß nicht, 15 oder so. Und es war schwierig für mich, in ein Pornokino zu gehen, allein als Frau, als junge Frau. Und da saßen halt so ein paar Männer, die üblichen Verdächtigen, in
dem auch
langen
eigentlich
Mänteln.
Egal ist, was kommt. Ja. Die sich dann nicht haben, der eine läuft wieder
drauf. Aber dann ging der Film los und erstens ist er schwarz-weiß und zweitens wird nur gequatscht. Und dann standen die alle nacheinander auf. Und das ist einer der großartigsten Filme für mich in der Zeit gewesen. Und der ist immer noch wirklich interessant.
Ja.
Die Mutter und die Hure.
Ich hab's mir
von Jean Eustache.
Dann laden wir dich wieder ein.
Und am Ende saß ich ganz allein im Pornokino und hatte wirklich eine sehr schöne Zeit mit diesem Film.
Und der Boden war immer so
klebrig.
Klebrig.
Ein bisschen, ja. Darüber habe ich gnädig hinweggesehen.
Einfach Jacke anders.
Ich habe mich auch zuletzt mal mit meinem Vater unterhalten. Der hat so in den 50ern eine Kellnerausbildung in Bonn gemacht und in so einem ganz noblen Hotel damals. Und direkt nebenan war ein Kino. Und weil der dann abends so, hat er immer den Platzanweisern Biere ausgegeben, wenn Feierabend war und so. Und dadurch kannten die sich. Und deswegen haben die ihn immer reingelassen zur Mittagspause, wenn er pennen wollte. Und dann ist er immer ins Kino gegangen, hat sich immer in die ganzen französischen Filme gesetzt, ist ein riesen Lino Ventura-Fan. Und der hat mir dann einen Film empfohlen, den ich mir dann bestellt habe, und zwar Le Trou. Das Loch.
Ja.
Boah, super Film.
Irre.
Super spannend, irre. Geile Story.
Sag mir nochmal, von wem der ist. Weiß ich jetzt nicht auswendig.
Ich weiß auch nicht mehr, von wem er ist, ehrlich gesagt.
Dazu kann ich selber eine kleine Anekdote beisteuern. Und zwar habe ich letztens eine Amazon-Lieferung bekommen. Über den Tag verteilt eine von DHL, eine von Amazon, eine von Hermes. Dreimal der Film Le Trou, den du offensichtlich irgendwo zwei Tage vorher in einer Bar abends betrunken aus Versehen dreimal
angeklickt
hast.
Nee, den habe ich, als ich mich mit meinem Vater darüber unterhalten habe, betrunken bestellt, weil wir die ganze Zeit Wein getrunken
haben.
Aber
es ist immer so, wenn so Filme mehrere Mal ankommen, weiß ich, aha, Nils war wieder außen, hat einen Film gut gefunden.
Die Abenteurer. Die Abenteurer, die Abenteurer.
Die
José Giovanni, kennst du nicht? Nee, die Abenteurer, nee. Oh, den musst du unbedingt sehen.
Soll ich auch
kennst du? José Giovanni, großartiger Regisseur, Die Abenteurer mit Ventura und Delon.
Ja.
Und die beiden so ein paar Sachen, wenn du den nicht gesehen hast, okay, aber sonst fällt sie sofort wieder ein. Die fliegen tatsächlich original mit einem Sportflugzeug durch den Arc de Triomphe. Ach. Mitten in Paris, auf der ja. Champs-Élysées. Ja. Und es gibt eine Liebesgeschichte, eine Dreiergeschichte, verlieben sich in eine irrsinnig schöne junge Frau, die ist Bildhauerin. Und dann stirbt die und sie ziehen ihren alten Tauchanzug an und sie versinkt im Meer. Und dazu gibt es einen Song, den man nie wieder vergisst, wenn man den Film einmal gesehen hat. Ganz ja. toller Film.
Wow, super.
Die Abenteurer.
Na, gucke ich sofort. Wird gleich bestellt.
Ich habe es aufgeschrieben. Ja, wir bestellen ihn einmal. Ja. Klick, klick, klick. Aber was ich auch so lustig fand, er kam einmal als Blu-ray und einmal als DVD, als hättest du dir dann nachts auch was offen halten wollen.
Okay. Ich habe ja dann noch, was habe ich noch gesehen? Parschütze zum Schafott natürlich.
Natürlich, Louis May.
Ja, ach, den muss man Louis auch gesehen May, Louis May. Und dann habe ich jetzt noch einen angefangen. Wie hieß der nochmal? Ist das Catherine Deneuve? Ich weiß nicht, ob es Catherine Deneuve ist, wo sie so in so einer Ehe ist, die so ein bisschen langweilig ist und dann fängt sie an, als Prostituierte zu arbeiten.
Großartig, Buñuel.
Genau, Buñuel.
Belle de Jour.
Genau, Belle de Jour. Ja. Auch, hat mir auch gut
Schau,
gefallen.
Schau, was ich für Lexikon hier bin.
Ja, absolut. toll. Wenn ich hole mir gleich noch ein paar französische Filmempfehlungen ab. Dieser Film, aber über den wir heute noch gesprochen haben, der ja in Frankreich spielt, das ist schon auch ein sehr touristischer Blick auf Paris. Ne? Also Paris ist ja wirklich eine, ich liebe das ja sehr, ich finde das ja eine ganz, immer noch eine wahnsinnig aufregende, tolle, sehr inspirierende Stadt. Aber dieser Blick, den er da, also auch diese, ich glaube auch mittlerweile, dass die Julia Roberts, Tim Robbins Geschichte nachgedreht wurde, weil die gesagt, da fehlt noch irgendwie was, lass mal da noch so eine Ami-Geschichte erzählen, sonst also, finden die Amerikaner keinen Zugang zum
Film. Sie sind ja
Film.
Auch wirklich nur im Zimmer, also genau. Sie hat ja zum Schluss dann noch ihren quasi umgedrehten Cinderella-Moment.
Ja.
Aber die siehst du ja nie draußen oder so, also die dachten sie, oh toll, komm, das sind ein paar Drehwochen in Paris und die beiden, nö, das machen wir in Denver. Ja.
Das war auch im Studio-Lot.
Ja.
Genau. Da haben wir ein paar Hotelzimmer. Ja. Zwei, drei Tage.
Die sind ja wirklich Rezeption und Zimmer. Wo ja. Das sind die beiden nicht. Ja.
Und haben keinen Blick nach draußen. Nee. Also da ist ein Vorsetzer, das ist garantiert nicht in Paris gedreht.
Ja. Und die treffen auch mit niemand anderem zusammen. Weil sogar als sein Gepäck geklaut wird in der Szene, ist er nicht zu sehen. Mhm. Also so, dass die sind, die haben eher,
die saßen in Los Angeles.
Ja. Genau. Ja,
glaube ich auch.
Ich habe mich versucht zu erinnern, was war denn das für ein Paris in der Zeit? Da war ich ziemlich oft in Paris. Das war gar nicht so eine aufregende Zeit in der Stadt. Die war ein bisschen festgefahren. Da war gar nicht so viel los. Ja. Da gab es eben die Mode, ja. Aber ansonsten, die Nouvelle Vague war lang vorbei. Und im Film gab es auch nicht so wirklich aufregende Dinge, die da passiert sind. Jetzt ist Paris sehr viel aufregender, als es damals war, glaube ich.
Es ist, also ich kann mich damals erinnern, ich war ein paar Jahre zuvor für 2 Wochen in Paris, mit 15 oder so, auch wieder bei einem Freund, der befreundeten Familie meines Vaters, also Geschäftskollege, der einen Sohn in meinem Alter hatte und ich hatte gerade Französisch an der Schule und dann durfte ich da irgendwie 2 Wochen hin und die Nanny dieser Familie, die ist dann jeden Tag mit diesem Sohn und mir nach Paris reingefahren, hat uns was anderes gezeigt. Also Centre Pompidou, dann dieses Wissenschaftsmuseum, Eiffelturm und so weiter, jeden Tag immer irgendeine andere Ecke. Und ich finde, zu der Zeit war Paris noch so, also ich war dann auch noch 2-3 Mal danach da, so in dieser Zeit und ich finde, dass Paris zu der Zeit war vor allem so geprägt von diesem, was das heute gar nicht mehr hat, dieser sehr geschlossene französische Kosmos. Wir sind Franzosen, wir sprechen auch nur Französisch. Wenn du uns Englisch ansprichst, verstehen wir nichts. Wenn du was von mir willst, sprich Französisch mit mir und so. Dieses sehr eng am Französisch Festhaltende, davon war das ja damals eigentlich noch so ein bisschen geprägt zu der Zeit. Dass es heute, auch anders ist. Also ich finde es sehr, sehr viel offener
bisschen
geworden.
Anders. Bisschen anders. Bisschen anders.
Ich bin so überrascht, wie weit man mittlerweile auch in Paris mit Englisch kommt.
Ja, stimmt. Weiter als früher auf jeden Fall, aber nicht besonders weit.
Und nicht besonders freundlich weit. Eher grummelig, ja. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende. Ein wichtiger Satz, den ich auch noch schön fand, ist, dass eine Person vorgestellt wurde als die Königin des Strick.
Ja, stimmt. Sonja Riekfeld, genau. Natürlich. Ja. Natürlich.
Das fand ich auch ganz lustig. Und aber jetzt so im Großen und Ganzen, fandet ihr den Film schon gut oder hat quasi die Erinnerungen ein bisschen verklärt und zwar jetzt eher enttäuschend?
Ich fand ihn damals nicht besonders gut und ich finde ihn auch jetzt nicht
also
besonders gut, weil er
gleichbleibend.
Ja, weil er eben so sehr zerfällt und weil er keine wirklichen Geschichten zu erzählen hat, aber er ist halt so ein Panoptikum. Mhm. Man schaut ihn so ganz gerne an.
Ist halt auch also kurzweilig so, ne?
Er ist kurzweilig, ja. Aber er packt einen nicht so wirklich, man kann auch zwischendurch was anderes machen.
Ja. Ja, es ist eine Sketchparade, ne? Eine Modesketchparade.
Ja, es ist auch so ein bisschen Verwechslungskomödie und so. Also da versuchen auch so ein paar Sachen zu passieren.
Ja, es gibt ja auch, also das fand ich am bezeichnendsten, diese eine Stelle, wo in dieser U-Bahn war gerade eine Modenschau von Forest Whitaker und dann geht er mit diesem anderen Modedesigner heimlich in den Abteil dieser U-Bahn, um zu knutschen. Mhm. Und dann kommen deren Assistenten, die ja auch ihre Lebenspartner sind, und knutschen auf der Bank gegenüber. Und dann sehen sie sich erst und springen alle vier auf. Du.
Ja,
also nein, wirklich
Milowitsch-Theater.
Ja, total.
Wirklich Bauerntheater.
Als würde
so.
Man es auch nicht sehen, wenn man da reingeht und genau. So. Ne, ja, ja, auch wie
so der Geliebte im Schrank irgendwie so, was, nein, du, hier, wo.
Ja, ja, genau.
Und das ist schon sehr bezeichnend für den Film. Das sind wirklich Sketche alles. Mhm. Aber mir macht der total Spaß, weil der, aber auch wirklich, wie du sagst, Doris, weil es auch, es geht um nichts. Man kann den wirklich so gucken und muss nicht groß Emotionen investieren. Es ist einfach
eine
nice
Menge
to
schöner
watch
Menschen.
Genau. Ja, man kann so mitzählen. Ach, der noch und der noch. Ah genau. Ja, das ist ja, oh mein Gott, die ist auch noch dabei. Und das hört überhaupt nicht mehr auf.
Genau.
Da ja, so fallen einem bestimmt auch immer noch Leute auf, wenn man den noch so zwei, dreimal guckt, so im Hintergrund oder so.
Ist so ein bisschen so eine Robert Altman Leistungsschau.
So. Guck mal, ja, die kenne ich alle.
Kriegen, den ich will.
Außer Robert De Niro.
Außer De Niro. Und Karl Lagerfeld, ja, auch nicht dabei.
Genau. Den kriegt er auch nicht.
Ärgert sich bis heute, dass er nicht dabei war.
Genau. Ich lasse alles piepen. Ja.
Ja. An dieser Stelle sei der geneigte Zuhörer nochmal darauf hingewiesen, sich unbedingt Kirschblüten und Dämonen im Kino anzugucken.
Ab 7. März.
Ab 7. März für euch zu sehen im Kino in eurer Nähe. Bitte unbedingt zahlreich reingehen, wenn ihr auch mal wollt, dass nicht immer nur der gleiche Einheitsbrei.
Kauft
ihr könnt doch
auch mal drei
Filme
Tickets.
Gehen.
Nee, man kann auch mal drei Tickets kaufen und sich hinlegen.
Man kann auch in Kirschblüten und Dämonen gehen und sich danach den neuen Avengers angucken oder was auch immer. Das widerspricht sich überhaupt nicht.
Nein.
Im Gegenteil. Das gehört alles zusammen. Das ist alles die große Wunderwelt Kino, in die wir heute ein bisschen tiefer als sonst eintauchen durften, dank unseres tollen Gastes Doris Dörri. Vielen Dank, dass du da warst, Doris.
Danke, es hat mich wahnsinnig gefreut, dich wiederzusehen und dich kennenzulernen. Danke, dass ich hier sein durfte bei euch.
Ja, danke.
In eurem wirklich schönen Wohnzimmer.
Ich sehe übrigens gerade, dass wir sehr passend diese Tasse hier stehen.
Ja, stimmt.
Fashion is for idiots.
Ja, das ist jetzt gerade erst aufgefallen, die hat so einen Rom gekauft, glaube ich, in so einem Laden. Ja, danke Nils, dass auch du wieder den weiten Weg.
Ich habe es gerade noch einrichten können, Maria.
Aus dem Schlafzimmer, wenn wir ehrlich sind, gemacht hast.
Aber danke, dass du mir den Weg gewiesen hast.
Ja. Wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr uns Filme, Gäste und Fragen vorschlagen wollt, dann könnt ihr uns zweierlei erreichen. Und zwar einerseits auf Twitter unter wimafweg.
Weil Wimaf nämlich weg war.
Genau. Oder unter wimaf@poolartists.de per E-Mail.
Genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, und wir freuen uns vor allem auf die nächste Folge hier bei WIMAF. Und wenn wir dann das große Frankreich-Film-Special machen, dann kommst du nochmal vorbei, Doris.
Unbedingt.
Super. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.